Ost-West-Radio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Sie hören unsere März-Sendung. Am 19. März ist Frühlingsanfang, Ostern steht vor der Tür und die Sommerzeit beginnt am 31. März. Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. In unserer Februarsendung wurde aus technischen Gründen der Beitrag über die Gerhard-Hauptmann-Straße leider abgebrochen. Im abgelaufenen Jahr ist dieses bedeutenden deutschen Dichters besonders gedacht worden, seines 150. Geburtstages und des 100. Jahrestages der Verleihung des Nobelpreises. Aus diesem Anlass wollen wir den Beitrag von Herbert Kober nochmal wiederholen.
Soeben ist ein Gedenkjahr für Gerhard Hauptmann zu Ende gegangen. Am 15.11.1862, also vor 150 Jahren, wurde er geboren. Und am 10. Dezember 1912, also vor 100 Jahren, nahm Hauptmann in Stockholm den Literatur-Nobelpreis entgegen. Anlässe genug für die Deutsche Bundespost, eine Gedenkmarke zur Erinnerung an den Nobelpreisträger herauszugeben. Und aus diesem Anlass wenden auch wir uns, bei der Vorstellung von Straßennamen, die zum deutschen Osten Bezug haben, heute der Gerhard-Hauptmann-Straße zu. Mit der Namensvergabe zum Gedenken an Gerhard Hauptmann ehrte die Stadt Münster im Jahr 1960 den Dichter des Naturalismus und großen Dramatiker der deutschen Literatur. Die nach ihm benannte Straße liegt im Stadtteil St. Mauritz und hat die Postleitzahl 48155. Sie führt von der Mondstraße aus in östliche Richtung. Werfen wir jetzt also den Blick auf den Namensgeber dieser Straße, den Nobelpreisträger Gerhard Hauptmann. Im schlesischen Bad Salzbrunn in der Nähe von Waldenburg wurde Gerhard Hauptmann am 15. November 1862 als Sohn des Besitzers des Hotels zur Krone Robert Hauptmann geboren. Weder die Volksschule noch das Zwingergymnasium in Breslau lagen ihm besonders. 1878 gab er die Schule auf. Vorübergehend war er als Landwirtschaftseleve auf dem Rittergut Lohnig bei Striegau tätig. Dann versuchte er, ohne Erfolg, die sogenannte Einjährigenausbildung. Schließlich besuchte er, und nunmehr erfolgreich, von 1880 bis 1882 die Kunstakademie in Breslau. Es schlossen sich unstete Jahre, Studien und Reisen an. Jena, Rom, Dresden, Hamburg, Rügen, Hiddensee und Berlin. 1885 heiratete er Maria Thienemann, seine erste Frau. Mit ihr zog Gerhard Hauptmann nach Erkner bei Berlin und brachte erste Veröffentlichungen heraus. Ab jetzt begann sein reiches, dichterisches Schaffen, das ihn auch nach Zürich führte. Und hier eine kleine heitere Anmerkung. Aufgeschlossen und ideenreich, wie Gerhard Hauptmann war, benutzte er zur Rückkehr von Zürich nach Frankfurt eine neue Erfindung, das Dreirad. 1891 beendete Gerhard Hauptmann seine Zeit in Berlin-Erkner, er hat inzwischen drei Kinder, und zog nach Oberschreiber Hau in ein Haus, das er später zusammen mit seinem Bruder Karl Hauptmann, dem Riesengebirgsdichter, bewohnte. Dort vollendete er 1892 das ursprünglich in schlesischer Mundart verfasste Drama »Die Waber«, später »Die Weber«. Zuerst verboten wird das Werk 1893 doch noch aufgeführt. Die Folge? Wegen der demoralisierenden Tendenz des Stückes kündigt Kaiser Wilhelm II. Die Hofloge im Deutschen Theater Berlin. Weitere Folge? Allein 200 Aufführungen im Deutschen Theater. Dieser Theaterskandal war auch der Durchbruch. Mit ihm begann Hauptmann sein gewaltiges, schöpferisches Werk und reihte in seinem dramatischen Schaffen einen Höhepunkt an den anderen. In Schlesien sind unter anderem davon angesiedelt Fuhrmann Henschel, Vor Sonnenaufgang, Rose Bernd und Die versunkene Glocke. Viele seiner Werke wurden verfilmt, so bereits 1921 das Schauspiel Die Ratten mit Emil Jannings und Luzi Höflich in den Hauptrollen. Auch die Epik Gerhard Hauptmanns ist bedeutend und führte 1912 zum Literatur-Nobelpreis. Von seinem erzählerischen Werk handeln im Schlesischen Immanuel Quint, Wanda, Hannelis Himmelfahrt und andere. Dennoch war der Nobelpreisträger alles andere als ein schlesischer Heimatdichter. Sein Gesamtwerk ragte stofflich und gedanklich nach allen Seiten ins Unendliche hinaus. Aber die schöpferischen Quellkräfte seiner Dichtung flossen ihm zu aus seinen schlesischen Wurzeln. Dort, im Riesengebirge in Agredendorf, bezieht er 1901 sein Haus Wiesenstein, wo er 1904 in zweiter Ehe Margarete Marschalk heiratet. Neben Aufenthalten in seiner zweiten Heimat auf Hiddensee lebt und arbeitet er bis 1946 auf Haus Wiesenstein. Gerhard Hauptmann schrieb einmal in sein Tagebuch: Heimat, ich musste sie wiederentdecken, wenn meine geistige Entwicklung ihren Lauf nehmen sollte, wie sie ihn wirklich genommen hat. Mein Werk bleibt in Heimaterde verwurzelt. Ich sog aus ihr meine beste Kraft. So lebt in seiner Dichtung eben auch schlesisches Volk, erklingen schlesische Laute, und schlesisch sind Denken, Fühlen, Brauch und Sitte. Als imposante Gestalt, leutselig zu Nachbarn, ein echter Riesengebirgler, so lebt der Dichter im Gedächtnis und in Anekdoten seiner schlesischen Landsleute fort. Nicht uneitel war er, gern genoss er, ja pflegte er, die Ähnlichkeit in Erscheinung und Auftreten mit dem Dichterfürsten Goethe. Hauptmanns letzte Lebensjahre waren überschattet, ja fast zerstört durch die deutsche Tragödie. Die Vernichtung seines von ihm immer wieder aufgesuchten und geliebten Dresdens mit zigtausend Bombenopfern und schließlich die Besetzung seiner Heimat trafen ihn ins Herz. Der russische Oberst Sokolow schützte den greisen Dichter bis zum Frühjahr 1946 vor den Übergriffen der nach Agnetendorf gekommenen Polen. Doch auch er, ein Verehrer des Dichters, konnte ihn vor der Vertreibung durch die Polen nicht bewahren. Hauptmann: Ich werde den Wiesenstein verlassen, die Beine zuerst, Sie verstehen mich. Und ein andermal: Lebend bringt ihr mich nicht vom Wiesenstein fort. Nach einer kurzen Krankheit stirbt der 83-Jährige am 6. Juni 1946. Doch dem verstorbenen Dichter war ein Grab in der Heimaterde nicht vergönnt. Als Toter musste er seine Heimat verlassen. Russische Offiziere gaben dem in Russland hochgeachteten Dichter die letzte Ehre. Sie geleiteten den Sonderzug mit seinem Sarg, der auch ein Säckchen mit Heimaterde enthielt, aus Schlesien hinaus und zu seiner letzten Ruhestätte in Kloster auf Hiddensee. Nun ruht Gerhard Hauptmann auf der Ostsee umrauschten Insel, die auch dem Lebenden so oft Zuflucht war. Und seine letzten Worte: Am 3. Juni 1946, 3 Tage vor seinem Tod, richtet sich der von der Vertreibung bedrohte alte Mann in seinem Bett noch einmal auf und angstvoll fragt er: Bin ich noch in meinem Hause? Bin ich noch in meinem Hause? Die Gerhard-Hauptmann-Straße in Münster, sie erinnert an einen großen deutschen Dichter und mit ihm zugleich an seine Heimat, die ehemalige deutsche Provinz Schlesien.
Quanto hai deciso di lasciare tutto il passato dietro di te per via sfilare. La libertà per via sfogavi il tuo rancore, ma tua non era la libertà. Thank you.
respiro di libertà.
Gerhard Hauptmann stammt ja nun aus Schlesien und über Schlesier und andere Menschen aus den historischen deutschen Ostgebieten handelt das Buch von Harald Dierich, das am 28. Februar im Aschendorf Verlag vorgestellt wurde. Dierich hat die Ankunft der deutschen Flüchtlinge und Heimatvertriebenen im Altkreis Münster dokumentiert. Ihre Aufnahme, ihre Behandlung und teilweise ihren weiteren Lebensweg festgehalten. Und nach vielen Recherchen und Interviews die Zeit gefunden, dieses wichtige Kapitel der deutschen Geschichte nicht der Vergessenheit und Verdrängung anheimfallen zu lassen. Dr. Jörg Passmann, Verlagsleiter Bereich Buch im Verlag Aschendorf, stellte den Autor Harald Dierich vor und fragte ihn nach seiner Motivation, dieses Buch zu schreiben.
Ich bin schon in jungen Jahren mit diesem Thema praktisch fast geworden. Und zwar bin ich vom Vaters Seite, von meiner väterlichen Seite, Schlesier. Und ich kenne Schlesien noch in den letzten Kriegsjahren, ein blühendes Land ohne Luftangriffe, wie wir sie hier in Münster hatten. Ich bin also hier in Münster geboren und habe also das Leben auf dem Lande ohne Hunger und wie gesagt ohne Luftangriffe erlebt. Aber auch vieles an Schönheiten in dem Schloss, mein Großvater war bei einer Baronin angestellt, gesehen. Kann mir also vorstellen, sehr gut vorstellen und habe es erlebt, wie Schlesien aussah. Und durch die Reisen in den letzten Jahren weiß ich auch, wie es heute ist. Ja, und ich hörte dann eines Tages die Großeltern trecken. Sie müssen also das Land verlassen. Das hat mich damals sehr berührt. Und im weiteren Verlauf meiner Jugendzeit, ich war in der evangelischen Kirche, musste Gemeindeblätter austragen, kam ich auch mit Flüchtlingen im damaligen Martin-Luther-Haus zusammen, die dort in den Kellern und Dachgeschosswohnungen lebten. In der Schulzeit wunderte man sich, dass doch so viel ältere Mitschüler aus Ostpreußen kamen. Wie war das? Hat mir dann gefragt, wie kann das sein, dass du schon 2 Jahre älter bist? Und ich hatte dann später in meiner beruflichen Tätigkeit auch das Glück, würde ich heute sagen, oder ja, auch mit diesen Vorkommnissen und Vorgängen zu arbeiten. Ich hatte unter anderem bei der Stadtverwaltung die Patenschaft mit Braunsberg, gehörte zu meiner Abteilung, zu betreuen und die Treffen auch vorzubereiten. Ja, und schließlich habe ich eine Schlesierin aus der Grafschaft Glatz geheiratet. Das gab natürlich den Impuls, auch der Vereinigung beizutreten und auch, inzwischen bin ich auch mit dem Vorstand dort, mich also dieser Arbeit praktisch zu widmen. Das macht mir sehr viel Spaß. Und mich hat immer dann berührt, dass man in der Dienstzeit in der Schule so viel Negatives hörte über die Leute da aus dem Osten mit Schnee in der Tasche. Hattet ihr auch ein Rittergut? Ich war damals in der Ausbildung im Lasten-Ausgleichsamt, habe da vieles erfahren, was mich heute noch tief berührt. weil das Unwissenheit war, nehme ich mal an, keine Konfrontation, aber doch, oder keine Böswilligkeit, aber so viel Unwissen. Und das habe ich damals schon mal versucht auch beim Glas Bier, wenn man rausging, zu sagen, wie das war, wie ich selbst erlebt hatte und wie meine Verwandtschaft strukturiert ist und wer was macht. Aber das kam eigentlich nicht gut an. Da habe ich mir immer schon gesagt, das musst du einfach mal aufs Papier bringen, wo auch vielleicht das steht, wie es wirklich gelaufen ist und was die Wahrheit ist. Und wie kann man dahinter kommen? Ja, man muss sich bewegen, und das haben wir getan, als wir nach Nienberg gezogen. Vor fast 40 Jahren hörte ich dann in der Nachbarschaft, wir kommen aus Waldenburg, wir kommen aus weniger Glatz, aber Reichenbach und Hirschberg. Und dann haben wir, meine Frau und ich, Interviews geführt, so über, liegt 15 Jahre zum Teil zurück, 13, 14 Jahre, als wir da auf dieses Thema kamen, und nicht nur in unserem Ort Nienberge, sondern auch in den Orten, die zum früheren Amt Ruxel gehören. Also das heißt Albachten und Havixbeck zum Teil und auch in Bösensell. Und das hat sehr viel immer wieder Impulse gegeben, sich noch mehr damit zu befassen, weil immer neue Schicksale auftauchen. Andere Wege, man glaubte immer, die sind mit einem Transport gekommen. Nein, es sind 45 die ersten gekommen, die Masseneinweisung 46, später die und die, dann die Spätaussiedler, wo ich mich mit diesem Thema weniger befasst habe, sondern konzentriert eigentlich auf den starken Zustrom 1946, diese großen Masseneinweisungen in der Aktion Schwalbe. Die entscheidende Phase war hier im Münsterland, als also 10.000, sogar Regierungsbezirk bezogen, fast 200.000 über Nacht hier vor der Tür standen, vor den Höfen hauptsächlich.
Wie ging es nun weiter?
Das war so etwas, was mich dazu geführt hat und ich mich auch heute damit befasse. Habe dann aber überlegt, wie kann ich weiterkommen, wie kann ich die Wirklichkeit erfahren, außer diesen Zeitzeugenberichten, wobei ich sagen muss, ich habe große Hilfe vom Heimatverein in Nienberge, von Herrn Röber, Westfälischer Heimatverein, erfahren, und von seinem Vorgänger Schulze Wermeling, der mir die Tor und Tür geöffnet hat zu manchen Höfen, oder das heißt zu den Menschen auf den Höfen. Und das liegt ja jetzt auch schon, angefangen vor 5, 6 Jahren damit und vielleicht auch schon vor 7 Jahren angefangen, dann mal wieder etwas an die Seite gelegt, je nachdem, wie Lust und Laune da war. Aber ich habe damals sehr viel erfahren, auch von den Einheimischen. Wie haben die Einheimischen erlebt, als die Leute vor der Tür standen, mit dem anderen Dialekt, oft mit dem anderen Gesangbuch? Und wie ist das so abgelaufen? Und ich bin froh, dass ich das gerade gemacht habe, weil so manche von uns gegangen sind in den letzten Jahren, die das noch erlebt haben. Herr Röber ist einer der wenigen, als junger Mann das erlebt, auf dem Hof bei Rüschhaus, das ist der Röberhof. Und er wird vielleicht auch etwas dazu sagen, was er erlebt hat in der Zeit, 45, 46. Ja, und im Übrigen ging es mir darum, auch Dokumente zu sammeln. Das heißt, ich habe mich aufgemacht in die Stadtarchive. Ich hatte ja als Pensionär dann viel Zeit. Das heißt, in die Speicherstadt, im Leidwesen meiner Frau, da habe ich wirklich einige Wochen verbracht. Aber auch in Düsseldorf, im Hauptstaatsarchiv. Es war schon mal ein bisschen umständlicher, aber ich bin eigentlich überall sehr nett aufgenommen worden. Und man hat manchmal gestaunt, wonach ich gefragt habe. Das ist mir aufgefallen, und man musste manchmal weit in die Kammern, um die entsprechenden Akten zu holen.
Harald Dierich nahm nun alle Möglichkeiten wahr, Dokumente und Informationen einzuholen, wo es nur möglich war. Im Gestüt in Warendorf, wo die ersten Flüchtlingszüge ankamen, in der Diakonie am Friesenring, im Bistumsarchiv und so weiter.
Wälder im Traum aus Eis und Licht liegt der Schnee auf Baum und Tälern, streicheln Flocken mein Gesicht, sehnt mein Herz sich nach der Heimat, nach Zuhause, Schutz und Halt, rückt das Leben näher zusammen, spiegeln Träume sich im Winterland. weiße Sterne. Werden Wünsche wieder wahr? Liegt die Welt in Silberschnee? Zum Träumen an. Die Bäume stehen in tiefer Stille. Der Wind das Astwerk hebt. Die Kinder lachen auf See und Bächen. Der Frost Schneeblumen an die Fenster weht. Schenken Fremde sich ein Lächeln. Reichen Menschen sich die Hand. Die Welt sich etwas näher, spiegeln Träume sich im Winterland. Schneit der Himmel weiße Sterne. Wieder wahr. Liegt die Welt in Silberschnee? Fängt die Zeit zum Träumen an? Schneit der Himmel weiße Sterne? Wünsche wieder wahr. Liegt die Welt im Silberschnee? Fängt die Zeit zum Träumen.
In Begleitung von Harald Dierich waren Zeitzeugen wie Josef Röllwer aus Nienberge. Auf dem Hof seiner Familie wurden auch Ausgebombte, Flüchtlinge und Vertriebene eingewiesen. Hören wir einmal Josef Röllwer.
Ja, kann ich mal schildern. Und zwar, ich bin Jahr 39 und ja. Ich habe praktisch das Ende des Krieges noch ganz bewusst miterlebt. Und 46 dann die Einschulung bei uns im Ort. Und da hatten wir schon eine ganze Menge, wir waren, ich glaube, insgesamt 56 Schüler, die eingeschult wurden. Mhm. Im ersten Jahrgang, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und davon, ich glaube, waren bestimmt 10 evangelische Flüchtlingskinder dabei. Aber wie ich muss sagen, in der Schule, in der Volksschule, wir hatten eigentlich mit den Kindern keine Probleme. Interessanter war das, wenn ich das bei mir zu Hause sehe. Wir hatten einen kleinen Hof, 15 Hektar.
Gab es denn für die evangelischen Religionsunterricht?
Bitte?
Gab es denn für die schon evangelischen Religionsunterricht?
Nein, glaube ich nicht.
Nein, auf jeden Fall. Ich sage, wir hatten auf dem Hof und wir hatten schon aus dem Ruhrgebiet war jemand da, ein männlicher, der war auch irgendwo ausgebombt und so, und der Haupt auf dem Hof.
Ja.
Dann hatten wir eine Frau mit zwei Kindern, die wohnte bei uns, Tante praktisch von mir, die war auch ausgebombt aus Münster. Mhm. Dann hatten wir noch eine Frau wohnen, Kriegerwitwe. Dann waren noch Bombenschäden da, da waren zwei Zimmer, die waren kaputt. Ich kann mich noch gut entsinnen, dass hier die Amtsverwaltung Ruxel aufkam und mit dem Bürgermeister, ich glaube, mit Scamper war das zur Zeit.
Ja.
Und sollten wir auch noch Flüchtlinge aufnehmen? Und dann hat der Bürgermeister schon gesagt, das wird da wohl nicht möglich sein, weil einfach kein Platz mehr da war. Mhm. Und dann haben sie sich angeguckt und hat mein Vater wohl gesagt, wenn ihr dieses Zimmer herrichten könnt von der Verwaltung, könnte das gehen. Aber da war auch nichts zu machen, da war kein Material, kein Geld und
dann
so weiter.
Aber doch welche.
Nein, pass auf. Und da sind Flüchtlinge nicht mehr einquartiert worden. Aber dann hatten wir den Dings, den einen aus dem Ruhrgebiet. Dann hatten wir eine junge Frau, seinerzeit noch relativ jung, auch aus Ostpreußen. Kam als Flüchtling, hat auch im Betrieb geholfen bei uns. Die war praktisch mit in der Landwirtschaft, die konnte alles. Ich meine, die war tüchtig und hat fleißig geholfen. Sind wir auch sehr gut mit ausgekommen, war auch evangelisch. Und dann kam 1947 ein junger Mann zu uns, und zwar, der kam aus Ostpreußen, Königsberg da oben. Ich weiß, kann mich noch gut entsinnen, das war im Sommer 1947, war ein unheimlich heißer Sommer, und Mittagspause ging immer auf den Bauernhöfen bis 2 Uhr. Und ja, dann hatten sich einige hingelegt, auf jeden Fall 2 Uhr ging die Arbeit wieder los. Und dann stand der junge Mann, hat so einen Bucken mit dem Handstock auf dem Nacken, und war 17 Jahre alt, und meine Großmutter stand dabei, kann mich noch gut erinnern, wie er sagte: Gute Frau, nun nehmt mich doch, versuchte doch mal mit mir, ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Nee, mein Vater, der kam dann dazu und dann sagte: Ja, wo kommst du denn weg? Hat er dann gesagt: Dies, da und da weg. Wer hat dich denn geschickt? Ja, der Küste aus Nienberge. Da war er wohl mittags gelandet und hat ihm gesagt: Ja, bei Röver kannst du es versuchen, da sind noch mehrere. Vielleicht könntest du da unterkommen, wenn du hier in der Landwirtschaft helfen kannst und willig bist. Dann hat mein Vater den angenommen, hat den auch, der ist dann zum Amt Ruxling gefahren, hat den angemeldet. Und ich weiß gar nicht, hat gar nicht so lange gedauert, dann hat mein Vater die Vormundschaft bei dem übernommen. Einfach weil der hatte keinen, der war stand ganz alleine. Und ich muss sagen, meine Eltern hatten eigentlich mit dem Evangelischen kein Problem, aber meine Großmutter.
Weitere Zeitzeugen waren Christa Faber und Rosemarie Maibaum. Die schilderten, wie wenig freundlich ihre Familien seinerzeit im Münsterland aufgenommen wurden. Die Großfamilie von Christa Faber wurde von einem Bauern wegen der 6 Kinder abgelehnt. Auch dauerte es noch Jahre, bis die Familie einen Bauplatz bekam. Und Rosemarie Maibaum konnte berichten: Wir wurden wie Abschaum behandelt. Die Unkenntnis der Kriegs- und Vertreibungsereignisse bei der Bevölkerung kam zum Leid der Menschen, die alles verloren hatten, hinzu und die vielfach bis heute unter dem Trauma der Vertreibung leiden und ihr Heimweh nie überwunden haben. Als positive Bilanz konnte der Autor Harald Dierich die religiöse, konfessionelle und kulturelle Aufrischung im Münsterland ziehen. Dr. Joachim Gieler, Visitator für die schlesischen Katholiken, lobte das Buch als wichtigen Beitrag zum Verständnis dieses Teils der deutschen Geschichte von Flucht, Vertreibung und Neuanfang im Westen, eines Teils der gesamtdeutschen Geschichte. Harald Dierich hat seine Dokumentation »Der leidvolle Weg zu einem neuen Zuhause« mit dem Untertitel »Ostdeutsche Heimatvertriebene im Altkreis Münster nach 1945« genannt, die im Aschendorf Verlag in Münster erschienen ist.
Als wir Kinder waren, sind wir abgefahren, oben auf dem Wagen mit dem Heu. Bei uns war immer Babitschka, herrliche Geschichten konnte sie berichten, und für uns war's immer wieder neu. Alle Kinder liebten Babitschka, singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babitschka. Löcher in den Strümpfen, oh, was kann sie schimpfen? Doch wir wussten, dass sie's nicht so meint, denn wir kannten unsere Babitschka. Wenn wir sie besuchten,
suchten, röchelchen nach Kuchen. Wir probierten heimlich Herbierwein. Und dann wurde uns so schlecht davon. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babischka. Hede stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babischka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babischka. Ich seh's noch wie heute, die Glocken läuten in der kleinen Kirche gleich beim Haus. Alle weinten wir um Babischka. Sie hat für ein Leben nie klein beigegeben. Einer nur war stärker noch als sie. Und der holte unsere Babischka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babischka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babischka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babischka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie, spielten gern mit unserer Babischka.
Nicht weit von der Heimat der Schlesier entfernt, von denen wir gerade berichtet haben, liegt die Heimat eines prominenten Autors, der am 18.02. dieses Jahres verstorben ist, Ottfried Preußler. Am 20. Oktober 1923 im böhmischen Reichenberg kam er als Sohn einer Lehrerfamilie zur Welt. Sein Vater sammelte Sagen des Isargebirges und seine Großmutter wurde nicht müde, dem kleinen Ottfried Geschichten zu erzählen. Schon mit 12 Jahren schrieb er selbst erste Geschichten und wünschte sich später einmal als Schriftsteller in Prag zu leben. Doch der Zweite Weltkrieg durchkreuzte seine Pläne. Nach dem Abitur 1942 wurde Preußler einberufen und landete nach 5 Jahren russischer Gefangenschaft 1949 im oberbayerischen Rosenheim, wo er seine Familie und seine Verlobte wiederfand. Gestatten Sie uns heute eine kleine Hommage an den verstorbenen Kinderbuchautor. Während des Lehrerstudiums begann er zu schreiben und 1956 war sein erster Erfolg Der kleine Wassermann. Es folgte Die kleine Hexe, dann kam Der Räuber Hotzenplotz, Das kleine Gespenst und der Jugendroman Krabat. Am Donnerstag, dem 21.02., kam im bayerischen Fernsehen ein Nachruf und ein Interview von 1993, das jetzt wiederholt wurde. Hören wir einmal rein.
Bei der Großmutter habe ich gelernt, wie man Kindern Geschichten erzählt. Konkrete Geschichten. Wenn es um schwierige Dinge ging, wie um Räuber oder um Drachen oder Riesen, dann hat die Großmutter sie dort angesiedelt, wo wir gerade vom Fenster unseres Kinderzimmers noch hinsehen konnten. Das war nah genug, um die Dinge für richtig und wahr zu halten, weit entfernt genug, damit wir uns nicht zu fürchten brauchten. Ich habe immer gerne für Kinder geschrieben, weil ich sie für das wichtigste Publikum halte, das man sich wünschen kann, eigentlich auch für das Dankbarste.
Und jetzt Musik. Oh,
Meine Familie selber kommt aus dem Isergebirge von Vaters Seite her. Es waren Glasmacher, die ihre eigene Tradition und Kultur entwickelt haben. Das heißt, dass es ein bisschen leichtlebige Leute waren. Allerdings gab es in der Familie auch zwei Zauberer. Einen guten, den Wunderdoktor Johann Josef Eleazar Kittel, der ein begnadeter Wundarzt gewesen ist, obwohl er nie eine Hochschule von innen gesehen hat, den habe am Schluss der Teufel nicht geholt. Den anderen hingegen, den Brechschnitt aus Morchenstern, der nur zu seinem eigenen Nutzen gezaubert hat, dem hat der Leibhaftige nachher den Kragen umgedreht. Also auch in der Beziehung bin ich ein bisschen belastet. Wir sind ja hierher gekommen nach Bayern mit nichts und auch in andere Bundesländer und ein bisschen sind wir schon stolz drauf, dass gerade hier in Bayern auch anerkanntermaßen die vertriebenen Deutschen aus Böhmen einen ganz wichtigen Impuls gegeben haben für die neuen Industrien hier im Land. Bayern hatte keine Glasindustrie, wenn man von ein paar Hütten im Bayerischen Wald absieht. Auch die Textilindustrie ist sehr stark von den Sudetendeutschen hier belebt worden. Und auch der Ort, in dem wir hier jetzt hausen, in Heidholzen, der ist eigentlich auf grüner Wurzel entstanden. Und so sind wir hierher geraten, dass wir am Rübezahlweg leben. Ist, auch wenn man es mir nicht glauben wird, ein echter Zufall. Der Rübezahlweg hieß schon so, bevor wir nur daran dachten, mal hierher zu ziehen. Und am Rübezahlweg in Heidholzen zu leben, das ist für einen Geschichtenerzähler meines Schlages sicherlich angemessen. Ich werde immer wieder mal gefragt, ob es irgendein Kennzeichen gibt, das alle meine Geschichten verbindet. Etwas, das sich in allen Geschichten, die ich geschrieben und erzählt habe, wiederfindet. Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, man könnte es so sagen, in jeder meiner Geschichten, sie sei kurz oder lang, sie sei ernst oder lustig, steckt ein Stück meines gelebten Lebens und der ganze Preußler. Ich habe vom Begriff des Wunders eine religiöse Vorstellung. Ich habe in meinem Leben ein paar wirkliche Wunder erlebt. Das Größte war, dass ich aus dem Krieg wieder heimgekommen bin und meine Braut wiedergefunden habe.
Zum Schluss noch eine Betrachtung Ottfried Preußlers zum Ende seines Lebens.
Es gibt alle möglichen Vermutungen, die niemand beweisen kann. Ich stehe zum Beispiel mit meinen verstorbenen Eltern, je länger der Zeitpunkt ihres Todes zurückliegt, in einem immer engeren Verhältnis. Man unterhält sich miteinander, sie sind für mich zumindest nicht tot. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Geschichtenerzähler an seinen Geschichten weiterlebt. Denken Sie, um ganz hoch zu greifen, Homer, ist er tot? Das ist eine der möglichen Formen des Weiterlebens. Ich persönlich glaube dran, kann nicht sagen, ich bin überzeugt, ich glaube dran, dass ich drüben viele gute Bekannte und Freunde wiedersehe.
Und wo wir nun einmal in der Heimat von Ottfried Preußler im Sudetenland, im heutigen Tschechien sind, schauen wir doch mal, wie es heute dort aussieht. Am 9. Februar war eine kleine Gruppe aus Münster nach Prag gefahren. Dort gab es viel zu sehen. Man besuchte das Geburtshaus von Franz Kafka, besichtigte die Prager Burg, die unter anderem aus der Geschichte durch den Prager Fenstersturz bekannt ist. Die Prager Burg, der heutige Regierungssitz, interessierte uns natürlich besonders wegen der gegenwärtigen Politik. Insbesondere jetzt, kurz nach den Parlamentswahlen. Die Schlagzeilen Ende Januar lauteten etwa wie folgt: Linksruck in Tschechien oder Miloš Zeman setzt sich bei Präsidentswahl gegen Karel Schwarzenberg durch. Was war passiert? Der bisherige Amtsinhaber Václav Klaus durfte nach 10 Jahren Präsidentschaft nicht mehr antreten. Miloš Zeman hatte von 1998 bis 2002 an der Spitze einer Minderheitenregierung gestanden. In seiner Regierungszeit häuften sich laut Presse internationale Skandale. So diffamierte er in einem Interview einmal die vertriebenen Sudetendeutschen als fünfte Kolonne Hitlers. Die sudetendeutsche Frage ist bis heute ein Brennpunkt in der tschechischen Politik. Die sudetendeutsche Frage beinhaltet die 143 Dekrete des damaligen Präsidenten der Republik Edvard Beneš, die 1946 erlassen wurden. Die Dekrete sahen unter anderem vor, dass bis 1947 etwa 2,9 Millionen Sudetendeutsche pauschal zu Staatsfeinden erklärt und vertrieben wurden. Ihr Eigentum wurde entschädigungslos konfisziert.
Als Melodie, du wirst uns zwei begleiten, doch wenn du erklingst, kann das zu allen Zeiten nur ein Gruß mir sein. Aus wunderbaren Tagen, die heut für uns zwei so lang vorbei. Schicksalsmelodie, mein Herz wird dich entdecken und dein schöner Klang wird die Erinnerung wecken, doch ich weiß es lang. Das Glück, das ich verloren, Schicksalsmelodie, bringst du mir nie. Dieser wunderbare Traum wird keiner Zeit mir Wirklichkeit. Schicksalsmelodie, du bringst mein Herz zum Klingen und dein schöner Klang wird die Erinnerung bringen, doch ich weiß es lang. Das Glück, das ich verloren, Schicksalsmelodie, bringst du mir nie.
Das war unter anderem Thema im Wahlkampf. Miloš Zeman hielt dem Gegenkandidaten Karel Schwarzenberg vor, er habe dem ersten Nachwendepräsidenten Václav Havel zur Entschuldigung bei den Sudetendeutschen geraten und den Vertriebenen die Rückgabe ihres Eigentums in Aussicht gestellt. Schwarzenberg erwiderte darauf, dass die Vertreibung aus heutiger Sicht als grobe Verletzung der Menschenrechte anzusehen sei. Dafür müssten sich heute die damalige Regierung und ihr Präsident Edvard Beneš in Den Haag verantworten. Miloš Zeman nutzte die Aussage Karel Schwarzenbergs zur Stimmungmache und Polemik gegen Schwarzenberg. Es wurden Ängste geschürt und eine Kampagne gegen ihn geführt. Man nannte ihn einen Sudetler und alle Tschechen im früheren sudetendeutschen Raum müssten demnächst Deutsch lernen. Vielleicht noch eine kleine Geschichte von Antek und Frantek gefällig?
Treffen sich Antek und Frantek im Wirtshaus und trinken ein Glas Bier. Da sagt Antek zu Frantek: Frantek, ich habe ein großes Problem. Was ist denn dein Problem? Fragte Frantek. Naja, deutsche Sprache, sehr schwere Sprache. Weißt du nicht, was du schreiben musst, groß? Und was du schreiben musst, klein. Weißt du, sagt Antek zu Frantek, ganz einfach. Alles, was du anfassen kannst, schreibst du groß. Und alles, was du nicht anfassen kannst, schreibst du klein. Naja, kannst du mir mal ein Beispiel geben, Frantek? Kein Problem, antwortet Frantek. Der Hund sitzt hinterm Ofen. Hund? Schreibst du klein, kannst du nicht anfassen, Hund beißt. Hintern? Schreibst du groß, kannst du anfassen. Offen? Na ja, schreibst du groß im Sommer, kannst du anfassen. Schreibst du im Winter klein, kannst du nicht anfassen, zu heiß. Wo ist das Problem, Antek?
So, das war's mal wieder für heute. Sie hörten unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon war für Sie Roswitha Möller und in der Technik Lukas Wünnemann. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Sendung, wie immer am ersten Sonntag im Monat. Das ist Sonntag, der 7. April um 19 Uhr. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Und tschüss.
Noch schweigen.